Tennisproleten. Bei mir, Henrike, ist es Samstag, Nachmittag, die Sonne scheint und, jetzt müsst ihr ganz stark sein, ich bin alleine hier. Genau, der gute Tobi ist in seinem wohlverdienten Urlaub. Der liebe Daniel macht die Challenger-Turniere NRWs unsicher. Und da wir letzte Woche schon aus ähnlichen Gründen einen Aussetzer oder eine Pause gemacht haben, habe ich mir gedacht, nehme ich diese Woche dann doch etwas alleine auf, dass euch die Wartezeit, bis es dann wieder in bekannter Doppel- oder Dreifachkombination weitergeht, dass die Zeit euch etwas angenehmer ist, kriegt ihr diesen kleinen Einschub von mir. Ich hoffe natürlich, dass das einer der seltenen Momente sein wird, in denen ihr nur mich hört, denn ich habe das ja schon mal betont, wir sind ja ein Team-Podcast oder ein Laber-Podcast, sind wir ehrlich, wir sind ein Laber-Podcast, aber ich hoffe auf eine gute Art und Weise. Und da ist es natürlich immer schöner, wenn man zu mehreren redet, weil dann auch in meiner Meinung die Qualität des Outputs etwas besser wird, denn wie Tennis ein dynamischer Sport ist, ist auch darüber reden eine dynamische Sache. Und es ist immer schön, Input von allen oder von mehreren zu bekommen. Da das diese Woche aber nicht geht, hoffe ich dennoch, dass ihr ein bisschen Spaß an dieser Folge habt, beziehungsweise es einfach als jetzt gegeben hinnehmt, dass ihr heute mit mir vornehmen müsst. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen ein paar Sachen erwähnen, die mir so diese Woche oder die letzten zwei Wochen eigentlich aufgefallen sind oder die man erwähnen könnte. Und ja, dann fange ich damit mal an. Wir sind gerade in dieser etwas komischen Phase, dass jetzt der US Open Swing losgeht. Also all die Hartplatzturniere, die auf das letzte Grand Slam des Jahres, die US Open, zulaufen, werden jetzt gespielt und die letzten zwei Wochen befand sich eigentlich die Crème de la Crème des Sportes in Kanada, einmal in Toronto und in Montreal. Die Damen und die Herren spielen ja immer gleichzeitig die Kanada Masters, den Rogers Cup, Coupe de Roger oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, oder inzwischen, glaube ich, ist es Presented by Rogers. So Namen ändern sich ja gerne mal. Und da gab es zwei Neusieger auf beiden Seiten. Bei den Herren hat Ben Shelton gewonnen im Finale gegen Karen Khachanov, der zuvor im Halbfinale Alexander Zverev gewonnen hat. Für Ben Shelton ist es der erste Masters-Titel, eine gute Sache für ihn und natürlich als US-Amerikaner eine gute Vorbereitung auf seinen Heim Grand Slam. Aber ich denke, ich bin nicht unfair, wenn ich sage, dass die Siegerin bei den Damen in diesem Falle vielleicht doch mehr Aufmerksamkeit verdient. Und das ist Victoria Mboko. Victoria Mboko ist Kanadierin, hat also zu Hause bei ihrem Heimturnier mit 18 Jahren ihren ersten WTA-Titel gewonnen. Also sie ist so jemand wie eine Emma Raducanu, die beschlossen hat, oder eine Iga Świątek, mit den großen Titeln anzufangen. Und hat sich bei ihrem Heimturnier gegen unter anderem vier Grand-Slam-Siegerinnen durchgespielt. Das ist einmal Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina und im Finale dann gegen Naomi Osaka. Und hat jetzt, wie gesagt, ihren ersten WTA-Titel gewonnen und damit auch so ein bisschen die Hoffnungen, die in sie gesetzt wurde, erfüllt. Wahrscheinlich auch schon übererfüllt für dieses Jahr. Denn für diejenigen, die sich mit Nachwuchsspielern und Spielerinnen beschäftigen, war Victoria Mboko schon länger auf dem Schirm. Womit aber, glaube ich, keiner gerechnet hat, ist, dass sie jetzt dann wahrscheinlich doch so schnell so gut wird. Sie wird jetzt, ich habe heute noch meins Live-Ranking geguckt, dort auf Platz 24 geführt. Die Weltrangliste wird aber eigentlich immer erst montags aktualisiert. Also obwohl wir jetzt gerade diesen etwas kruden Übergang haben von Kanada, die Turniere in Kanada sind vorbei und Cincinnati, das ist jetzt das nächste große Event, was gerade läuft, hat schon angefangen, wird sie dann nächste Woche, je nachdem wie da noch ein paar Verschiebungen sind, dann auf ungefähr Platz 24 geführt. Und ich denke, das ist eine feine Sache. Und da können wir uns drauf freuen und einfach mal schauen, wie das jetzt so weitergeht. Fand ich auf jeden Fall erwähnenswert. Hat mich doch sehr beeindruckt, wie sie mit diesem Druck umgegangen ist. Ich glaube nicht, weil die kanadischen Fans jetzt unbedingt von ihr das erwartet haben, was sie dann geleistet hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch, wenn man jung ist, durchaus schwer sein kann, dann bei so einem Heimturnier gegen solche Gegnerinnen dann auch nicht nur einen guten Kampf zu leisten, sondern dann auch wirklich es durchzuziehen. Insofern höchsten Respekt und schauen wir mal, was da kommt. In Sachen Nachwuchsspielerinnen ist auch aus deutscher Sicht durchaus einiges passiert die Woche. Unter anderem hat Ella Seidel sich durch die, jetzt lasst mich nicht lügen, Qualifikation in Cincinnati gespielt. Da gucke ich jetzt nochmal nach, bevor ich euch hier Quatsch verzähl, wie man in Köln sagt. Wäre ja schade. Hätte ich mal vorher nachgucken sollen, habe ich aber nicht. Genau, sie hat sich durch die Qualifikation in Cincinnati gespielt und dann in der ersten Runde nach einem ja ziemlich verschlafenen oder verpassten ersten Satz gegen Polina Kudermetova gewonnen in drei. Polina Kudermetova ist die jüngere Schwester von Viktoria Kudermetova und steht damit in der zweiten Runde von Cincinnati. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das Ella Seidels erster Sieg auf Tausender-Level, Masters-Level, ich sag's jetzt auch mal für die Damen. Und das ist super, besonders, weil sie ja sich noch vor kurzem am Knöchel verletzt hatte und dann einen kurzen Moment aussetzen musste. Ist das natürlich toll für sie, dass sie da so schnell wieder reingefunden hat und jetzt in der zweiten Runde auf Emma Navarro trifft. Emma Navarro ist natürlich auf dem Papier eine harte Gegnerin, aber hat gerade auch nicht ihre beste Phase. Ob das jetzt für Ella Seidel reicht, das weiß ich nicht, aber zumindest ist eine Chance da. Und damit hat Ella Seidel dafür gesorgt, dass jetzt drei deutsche Damen in Runde 2 in Cincinnati stehen. Eva Lüss hatte es auch in die zweite Runde geschafft. Die hatte sich gegen Bernarda Pera durchgesetzt in der ersten Runde und trifft jetzt auf Madison Keys. Das ist natürlich auf Hartplatz undankbar. Und dann auch noch in der zweiten Runde steht Tatjana Maria, die jetzt gegen Marta Kostyuk dran ist. Also das ist quasi von der oberen Profitour sind das doch auf der Damenseite, finde ich, gute Nachrichten oder solide Nachrichten. Ich habe jetzt auch das Gefühl, gerade bei Ella Seidel, dass sie so in diesem Jahr, ähnlich wie auch eine Eva Lüss, angefangen hat, konstanter zu sein, besonders so in den ersten Runden oder besonders in Matches, wo man sagt, naja, das müsstest du packen oder da hast du zumindest eine Chance, diese auch zu ergreifen. Und das ist ja gut zu wissen, denn klar, so sehr man sich das natürlich für die Spielerinnen und Spieler wünscht, dann so ein vielleicht auch mal so einen Lauf oder einen Durchbruch zu haben wie eine Viktoria Mboko, muss man wahrscheinlich fair sein und sagen, für die meisten ist es halt nicht die Realität. Insofern nehmen wir, was wir kriegen können und freuen uns und gucken jetzt einfach mal, wie es für Ella Seidel, Eva Lüss und Tatjana Maria in Cincinnati weitergeht. Dann kann man diese Woche, oder finde ich, muss man diese Woche auch noch Ida Wopka erwähnen. Ida Wopka ist eine 14-jährige Deutsche, die jetzt auf der ITF-Tour ihren ersten Profititel gewonnen hat. Und zwar hat sie in Dublin das W15-Turnier gewonnen. Und das ist tatsächlich ihr erster Profititel, zwar auf ITF-Level, aber man muss wirklich sagen, ihr erster offizieller Profititel bei den Großen sozusagen, denn das W15-Turnier in Dublin war kein Nachwuchs- oder Junioren-Juniorinnen-Turnier, sondern quasi ein Erwachsenenturnier. Dafür gibt es auch Punkte. Und sie ist jetzt, glaube ich, bei, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei roundabout 45 WTA-Punkten. Und das müsste sie auf rund Platz 750 bringen. Ja, ich gucke gerade mal, also laut Live-Ranking von heute ist Ida Wopka, hat 46 WTA-Punkte und steht auf Platz 742 und das mit 14 Jahren. Das ist schon nicht unbeeindruckend und wirklich eine tolle Sache für sie, auch dass sie sich da auf einem Damenturnier durchgesetzt hat gegen Spielerinnen, die das schon deutlich länger als sie machen und damit natürlich auch mehr Erfahrung mitbringen. Insofern finde ich, kann man das mal positiv erwähnen und schauen, was da kommt und wie sich das weiterentwickelt. Überhaupt keinen Druck aufbauen, sondern es einfach mal positiv zur Kenntnis nehmen. Von den Damen kann ich dann jetzt noch zu den Herren wechseln und man kann mal auf Alexander Zverev schauen. Ich weiß, dass es heute damit dann wieder eine sehr deutsche Folge, was aber daran liegt, dass ich die Woche nicht so viel Gelegenheit hatte, mir alles anzuschauen und deswegen konnte ich mich nur auf ein paar Sachen fokussieren und da sind dann die Deutschen natürlich ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Deswegen tut es mir leid für alle, die sich da vielleicht etwas Differenzierteres erhofft haben. Das is it jetzt, was ihr heute kriegt. Alexander Zverev war nach seiner einmonatigen Turnierpause auch beim Kanada Masters auf die Tour zurückgekehrt und hat es dann bis ins Halbfinale geschafft. Dort ist er an Karen Khachanov gescheitert oder vielleicht auch ein bisschen an sich selbst in dem Moment. Das Match war sicherlich nicht sein Bestes und er hat auch den einen Matchball, den er hatte, leider nicht nutzen können. Ich denke aber, alles in allem ist es nach dieser längeren Spielpause trotzdem gutes Ergebnis für Alexander Zverev. Dass man nicht immer gewinnen kann, ist ja auch klar. Zudem muss man wissen, dass diese einmonatige oder wissen, bedenken, dass diese einmonatige Turnierpause ja nach der Erstrundenniederlage in Wimbledon kam, wo er dann in der Pressekonferenz danach gesagt hat, dass er sich mental derzeit nicht sehr gut fühlt. Darüber haben wir ja in unseren Folgen auch sehr ausführlich gesprochen und es vor allen Dingen, es war auch das erste Turnier nach seiner Trainingswoche in der Akademie von Rafael Nadal, wo er unter anderem auch mit Toni Nadal auf dem Platz gestanden hatte. Das hatte ja Sky als erstes gebracht. Und wo es dann sozusagen die Munkeleien gab oder natürlich sich sofort das Karussell drehte, dass man sich überlegte, wird jetzt Toni Nadal eventuell Alexander Zverevs neuer Trainer oder nicht? Das ist er scheinbar noch nicht. Von Toni Nadal war jetzt weit und breit in Kanada nichts zu sehen, zumindest nichts, was ich gesehen habe. Falls doch, korrigiert mich da gerne. Aber Alexander Zverev wurde natürlich zu dieser Woche befragt und er hat diese Trainingswoche in Mallorca wohl sehr genossen und laut eigener Aussage in der Pressekonferenz, ich glaube, es war die Auftaktpressekonferenz vor dem Turnier, hat er gesagt, interessanterweise, dass Toni Nadal mit Alexander Zverev Kontakt aufgenommen hat und mit ihm darüber, über seine Aussagen, ich denke mal, zu diesem mentalen Down gesprochen hat und dass das Ganze dann so auf diesem Wege zustande kam, sodass ich den Eindruck gewann, dass es gar nicht so sehr auf Alexander Zverevs Mist oder Idee gewachsen ist, da jetzt mal nach Mallorca zu zuckeln. Was ich interessant fand, und wie gesagt, er hat die Woche sehr genossen, wohl, und auch viel nicht nur auf dem Platz gestanden, sondern auch mit Toni Nadal und vor allen Dingen auch mit Rafael Nadal gesprochen. Auch das war ja dann kolportiert worden, dass da Rafael Nadal gegebenenfalls so eine Art Mentorenrolle für Zverev übernehmen kann. Wie das jetzt am Ende gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber was ich sehr interessant fand, Alexander Zverev ist später dann noch in den Nothing Major Podcast gegangen. Der Nothing Major Podcast ist ein Podcast von den ehemaligen Spielern John Isner, Steve Johnson, Jack Sock und Sam Querrey, alles US-Amerikaner und alles Spieler, die keine Einzel-Major gewonnen haben, also Grand Slam. Das ist daher wohl auch der Titel Nothing Major. Und die hatten Alexander Zverev wohl eingeladen. Den Podcast gibt es auch auf YouTube, kann ich sehr empfehlen, weil es ist hinterher schon recht lustig, den Alexander Zverev krampft. Und es hat mich so ein bisschen an diese Pressekonferenz von Nadal erinnert, wo der da krampfend zusammengebrochen ist. Nicht, dass ich es Alexander Zverev jetzt gönne, dass er gekrampft ist, aber es war schon sehr, sehr witzig, das zu sehen, muss ich ehrlich zugeben. Bisschen Schadenfreude war schon dabei, zugegeben. Ich versuche, meine noch nicht vorhandenen Posting-Talente, und das müsst ihr mir hier vergeben, auch mit dem Schneiden, das mache ich sonst nicht. Ich hoffe, dass das diese Woche halbwegs klappt und die Tonqualität auch ungefähr passt. Wenn nicht, vergebt es mir, dann ist es auf meinen Mist gewachsen, weil ich das nicht kann. Egal, ich hoffe, dass ich den Link zu diesem Video einbauen kann. Und in dem Nothing Major Podcast es waren alle da außer Jack Sock, haben die drei US-amerikanischen Herren natürlich mit Zverev auch über diese Trainingswoche gesprochen. Und das fand ich auch nochmal interessant, dass Zverev wohl auch in dem Podcast betonte, dass Nadal sich wirklich auch viel und oft Zeit genommen hat und auch irgendwie ganz intensiv mit Zverev gesprochen hat und auch Toni Nadal wirklich ihn da irgendwie auch bearbeitet haben. Und insofern das jetzt nicht nur so ein, ach, man läuft sich da mal zufällig über den Weg und redet zwei Stunden miteinander Ding war. Am Ende rausgekommen ist etwas, was jetzt wahrscheinlich die Welt nicht aus den aus den Achsen heben wird, nämlich dass auch letzten Endes Toni Nadal und Rafael Nadal ihm Zverev gesagt haben, dass er vor allen Dingen mehr Selbstbewusstsein auf den Platz legen muss, dass er mutiger spielen soll und auch Nadal, gegen den er ja nur einige Turniere oder einige Matches gespielt hat, ihm gesagt hat, dass, wenn Zverev aggressiv spielt, dass man ihm kaum mit irgendwas wehtun kann, eben weil er sich für seine Größe halt trotzdem auch noch gut genug bewegt. Er ist zwar jetzt kein Serve-and-Volley-Experte, aber wenn er halt auf Angriff bleibt und sozusagen die Energie hochhält, dann kann man ihm halt nicht so sehr den Schneid abkaufen. Und ja, vielleicht bringt es ja was, diese Information von jemandem wie Rafael Nadal oder Toni Nadal zu hören. Ich hatte schon das Gefühl, dass Zverev die Woche da durchaus sehr genossen hat und auch die Aufmerksamkeit und dass sich halt jemand von dem Kaliber auch mit ihm beschäftigt, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, so nach dem Motto, ach, ich bin so wichtig, dass die sich um mich kümmern. Nee, ich glaube, dass er da schon auch mit der richtigen Einstellung hingegangen ist und das wirklich auch als wertvoll und mit großer Dankbarkeit angenommen hat. Ja, der Podcast Nothing Major ist natürlich auf Englisch. Das heißt, alle die das leider nicht können, tut mir leid. Aber für alle anderen, die Englisch genug verstehen, schaut den euch mal an. Das sind irgendwie, glaube ich, so 45 Minuten ungefähr. ist ganz interessant und auch ganz, ganz spaßig. Klar, Alexander Zverev hat seinen eigenen Humor, aber man muss sagen, dass er, und das finde ich ein interessantes Phänomen, nach wie vor auf Englisch deutlich besser kommunizieren kann als auf Deutsch. Ich meine jetzt nicht so sehr die Sprachqualität oder die grammatikalische Korrektheit, sondern glaube ich eher die Möglichkeit, sich mit der passenden Nuance auszudrücken. Da ist es bei Zverev auf Deutsch schon deutlich besser geworden, aber ich finde, auf Englisch habe ich das Gefühl, kann er immer noch freier sprechen. Mag jetzt nur ein Eindruck sein, ein außenstehender Eindruck, aber so ist das schon mal. Ja, das war es auch eigentlich schon von meiner Seite. Das ist so das, was ich diese Woche so für mich mitgenommen habe und wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht und worauf ich geschaut habe. Und ansonsten kann ich gar nicht mehr sagen, inhaltlich qualitativ hochwertig, und möchte ich auch gar nicht. Ich will diese Folge jetzt auch nicht unnötig strapazieren, einfach auch, weil, wie gesagt, ihr, die ja auch hört, nicht um den Monolog zu hören, sondern um unsere Gespräche und unser sozusagen verbales Sparring zum Thema Tennis so ein bisschen mitzubekommen. Und deswegen hoffe ich, dass dann ab nächster Woche die Jungs, ob nun einer von beiden oder natürlich am liebsten beide, dann auch wieder dabei sind und wir dann ordentlich weitermachen können. Insofern bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch wie immer am Ende darauf hinzuweisen, dass, wenn ihr eine Frage habt oder uns was sagen wollt, Lob, Kritik, Anmerkungen, Anregungen, was auch immer, dann könnt ihr uns über die allseits bekannten Kontaktmöglichkeiten erreichen, und wir versuchen dann in irgendeiner Weise zeitnah darauf einzugehen. Seht es uns nach, wenn es diese Woche vielleicht nicht so schnell geht, all dieweil Urlaub, Sommerloch, Challenger, alles ein bisschen viel ist und dass man das dann irgendwie so ein bisschen balancieren muss. In diesem Sinne wünsche ich euch allen jetzt entweder noch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag, einen guten Wochenstart, je nachdem, wann ihr das hört. Und ich würde sagen, bis nächste Woche.